Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter ein Wort stellen aus dem 1. Timotheusbrief. Und zwar 1. Timotheus Kapitel 4, die Verse 9 und 10. Wir fahren also fort in unserer Predigt. Reihe über den 1. Timotheusbrief und kommen jetzt zu 1. Timotheus Kapitel 4, die Verse 9 und 10. Um des Zusammenhangs willen lese ich noch einmal ab Vers 1. Also 1. Timotheus Kapitel 4 ab Vers 1, aber die Predigt wird dann über die Verse 9 und 10 gehen. Wir hören Gottes Wort. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen Altweiber-Legenden aber weise ab. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung hat für dieses und für das zukünftige Leben. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht. Weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in dieser Predigtreihe, aus dem dieser Abschnitt, den wir eben gerade gelesen haben, stammt, hören wir auf einen der sogenannten Pastoralbriefe. Diese Briefe sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich an Hirten der Gemeinde richten. Das lateinische Wort für Hirte lautet Pastor und deswegen nennt man diese Briefe Pastoralbriefe. Dieser erste Timotheusbrief ist gerichtet an einen Mann, der die Gemeinde in der Stadt Ephesus in Kleinasien leitete. Und Ephesus, das war damals eine Weltstadt. Es war die führende Stadt in Kleinasien, und die westliche Küste Kleinasiens war eines der Zentren im Römischen Reich. Und die Glaubenden in dieser Stadt, in dieser Weltstadt, sie stammten aus den Juden, aus denen die fleischlich gesehen aus den Juden kamen, und aus den Heiden. Sie bildeten zusammen eine kleine Herde. Das dauerte nicht lange. Da wurde diese Gemeinde massiv verfolgt. denken wir an die, an den Aufstand, an den Aufruhr des Silberschmiedes Demetrius. Diese Gemeinde, sie war ursprünglich von Paulus gegründet worden. Der Apostel Paulus war also für sie nicht nur der Apostel, das ist er auch für uns, sondern er war ihr Gemeindegründer. Er war ihr Seelsorger. Er war ihr Pastor, der mit ihren persönlichen Problemen vertraut war. Aber inzwischen war Paulus weitergezogen nach Mazedonien. Und von dort schrieb er unter der Leitung des Heiligen Geistes diesen ersten Timotheusbrief. Wir erfahren in diesem Brief, wie man sich in der Gemeinde Gottes verhalten soll. Das ist das Thema. Paulus sagt noch mehr. Er sagt gerade hier in Kapitel 4, das Leben in der Gemeinde, auch der Dienst in der Gemeinde, das ist nicht kampflos zu haben. Das ist keine Idylle. Da gibt es Spannungen. Ja, im Gegenteil. Der Geist, der sagt es ausdrücklich, nachdrücklich, was denn? Nun, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen werden und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Und das bedeutet, Timotheus, für dich Wachsamkeit. Und es bedeutet noch mehr. Stellung nehmen, öffentlich in der Gemeinde dagegen Stellung nehmen. Nicht, machen wir uns das ruhig einmal klar, ganz praktisch. Da ist eine Gemeinde. Die wurde nicht von irgendwem gegründet, sie wurde von Paulus gegründet. Diese Gemeinde, sie wird inzwischen nicht von irgendeinem Pastor versorgt, sondern von Timotheus. Also auch nicht von irgendwem. Nicht, wir würden sagen, die besten Voraussetzungen. Und doch. Paulus verkündet, er muss es verkündigen. Der Geist sagt ausdrücklich, dass auch in diese Gemeinde Lehren einbrechen werden, dass Menschen abfallen werden, dass Menschen in den Sog dieser Lehren geraten. Trotz der Verkündigung von Paulus, trotz der Verkündigung des Timotheus. Paulus sagt, diese Leute, die ganz offensichtlich wochenlang, monatelang, bei Paulus jahrelang unter der Kanzel von Paulus saßen, die jetzt Timotheus hören, auch diese Leute werden durch Lehren fortgezogen, die stammen aus Lüge und aus Heuchelei. Wir wissen nicht, wie groß die Gemeinde war. Waren es nur 30 Leute, waren es 70, waren es vielleicht 100, vielleicht über 100. Nun, wir wissen es nicht, in der Abschiedsrede des Paulus an die Ältesten von Ephesus, die er in Milet gehalten hatte, ruft er die Ältesten auf und er sagt ihr bezeichnenderweise, habt Acht auf die Herde, eigentlich auf die kleine Herde, auf das Herdchen. Es waren also ganz offensichtlich nicht viele. Und Paulus warnt, es werden Leute in die Gemeinde einbrechen, die werden eine gefährliche Wühlarbeit betreiben. Es werden Leute kommen, die nur deswegen sich in der Gemeinde engagieren, um die Gemeinde wegzuführen. Hinter sich her. Timotheus, sei umsichtig, sei wachsam. Aber nicht nur das, Timotheus. In den Versen 6 bis 8 ermahnt Paulus den Timotheus, nicht nur wachsam zu sein angesichts der falschen Lehre, sondern er fordert ihn auf, sich selbst mit dem Wort des Glaubens zu ernähren. Also von gesunder, biblischer Lehre. Und noch mehr. Timotheus, übe, trainiere dich in der Gottesverehrung, in einem auf Gott ausgerichteten Leben. Es wird Leute geben, die gegen dich streiten, Timotheus, darauf musst du vorbereitet sein.
Nimm Stellung.
Weiche nicht aus, resigniere nicht. Ernähre dich mit den Worten des Glaubens. Sei nicht entmutigt. Übe dich vielmehr, trainiere dich in der Gottseligkeit, in einem Leben, das auf Gott ausgerichtet ist. Der Apostel weiß, was er fordert. Mal ganz ehrlich, kann das nicht einen entmutigen? Kann das nicht geradezu demotivierend wirken? Und wenn das der Fall ist, dann wollen wir heute mal zuhören, was er sagt in diesen zwei Versen, in 1. Timotheus 4, 9 bis 10. Und dabei sollte uns klar sein, dass es ja damals zu jener Zeit noch nicht den Kanon des Neuen Testamentes gab. Niemand hatte die Bibel zu jener Zeit, so wie wir sie haben. Es gab das Alte Testament. Es gab einige Schriftrollen, aber eben noch nicht das gesamte Neue Testament. Und dazu kam damals noch, dass viele nicht lesen konnten. Es gab viele, die Analphabeten waren. Und so war es nützlich, Kernsätze, Kernglaubenssätze auswendig zu lernen, festzuhalten. Und solch einen Satz haben wir hier vor uns. Und den beginnt Paulus mit dem Satz, glaubwürdig ist das Wort. Oder man kann auch übersetzen mit, zuverlässig ist das Wort. Oder auch, das Wort ist gewiss. Timotheus, du weißt doch, dass du dich auf dieses Wort Gottes verlassen kannst. In gewisser Weise könnte man das vergleichen, in gewisser Weise, etwa mit unserem Heidelberger Katechismus, das unsere Jugendlichen ja auch lernen. Und ähnlich gab es damals Sätze, kurze, komprimierte Zusammenfassungen dessen, was Inhalt des christlichen Glaubens ist. Und hier zitiert der Apostel Paulus einen solchen Satz, und er lautet, wir hoffen auf den lebendigen Gott, der ein Retter aller Menschen ist. Kommen wir zunächst noch einmal zurück zu dieser Formulierung, glaubwürdig ist das Wort oder treu ist das Wort. Diese Formulierung kommt öfters in den Pastoralbriefen vor. Ich nenne einmal einige Stellen dazu. 1. Timotheus 1, Vers 15. Wir brauchen nur eine Seite zurückzublättern, wenn Sie Ihre Bibel aufgeschlagen haben. Da gebraucht Paulus die gleiche Formulierung. Glaubwürdig, zuverlässig, treu ist das Wort und aller Annahme wert. Welches Wort? Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu erretten. Diesem einen Satz ist das ganze Evangelium verkündet. Und Timotheus, das muss der Kern der Botschaft sein, die du dort in Ephesus verkündest. Auch angesichts der Irrlehrer, die dort einbrachen, in der Regel aus jüdischem, aus judaistischem Hintergrund. Ein kurzer Satz. Und er fasst diese ganze Heilswahrheit zusammen. Oder nehmen wir noch einen Satz, wo diese Vorrede, wir finden in 1. Timotheus 3, Vers 1, sagt Paulus das auch. Das Wort ist gewiss, das Wort ist zuverlässig. Worum geht es jetzt? Wenn jemand nach einem Aufseherdienst in der Gemeinde trachtet, der, so sagt Paulus, begehrt ein schönes Werk, der hat schöne Arbeit. Merkt ihr das? Timotheus. Ich nenne nochmal einige Stellen. Es kommen noch einige in den Pastoralbriefen vor. 2. Timotheusbrief, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 11. Auch hier wieder eine kurze Zusammenfassung dessen, was im Kern zum christlichen Glauben, zum christlichen Glaubensinhalt gehört. Glaubwürdig ist das Wort. Welches Wort? Nun, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Du hast eine Perspektive, über den Tod hinaus. Wenn wir erdulden, so werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird auch er uns verleugnen. Und wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Es kommt dann noch einmal vor in Titus Kapitel 3, Vers 8, aber ich denke, dass das Prinzip klar ist. Kurze Sätze, die sich damals die Christen merken konnten, die sie festhielten und die etwas zum Ausdruck brachten über den Inhalt des christlichen Glaubens. Kompakt zusammengefasst. Und so auch hier in 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 9. Und dabei ist dieses Wort als Ermutigung, als Wort der Ermutigung gemeint, als Wort der Hoffnung, als Wort, an dem wir uns festhalten, festklammern dürfen, wenn alles schwankt, wenn alles taumelt. Denn das ist das Wunderbare. Auch wir dürfen uns heute an dem Wort, an den Verheißungen des Wortes Gottes, an dem Evangelium festhalten. Und so möchte ich, dass wir heute Morgen auf drei Punkte achten. Erstens, es ist niemand anders. Es ist der lebendige Gott, der die Quelle und der Ursprung unserer Motivation ist, im Reich Gottes zu dienen. Du dienst Gott. Zweitens, der lebendige Gott ist der einzige Retter, und zwar für jedermann. Und drittens, der lebendige Gott rettet diejenigen, die da glauben. Zunächst also mein erster Punkt. Der lebendige Gott ist die Quelle, ist der Halt unserer Motivation im Dienst im Reich Gottes. Meine Brüder und meine Schwestern, versuchen wir uns noch einmal einen Augenblick in diesen Timotheus hineinzuversetzen. Nicht nur zu hören, naja, das ist das Wort Gottes, sondern mal, was war die Situation des Timotheus? Er ist Nachfolger. Nachfolger in der Leitung der Gemeinde von Paulus. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man in einer Gemeinde dient, die von einem Apostel Paulus gegründet worden ist, und dann gleich mit falschen Lehren konfrontiert wird, also gleich Ärger hat, das ist alles andere als ermutigend, oder? Bestimmt nicht gerade hoffnungsvoll, oder? Im Grunde kann so etwas doch nur entmutigen, sodass Timotheus gleich sagt, geben wir es auf. Ich kann das nicht. Denken wir an uns, wenn schon Timotheus so denken könnte, wie viel mehr wir heute. Diese Christen in Ephesus, die waren verfolgt worden, die waren diskriminiert worden. Die hatten sich ihr Christsein etwas kosten lassen. Und dann, in eine solche Gemeinde brechen Irrlehren ein. Die meisten bibelgläubigen Gemeinden in Deutschland sind im Augenblick recht klein. Viele bibeltreue Christen treffen sich gar nicht mehr in größeren Gemeinden, sondern nur noch in Hauskreisen. Dort stehen vielfach treue Männer, die Sonntag für Sonntag das Wort Gottes verkündigen. Sie nehmen ihre Aufgabe wirklich wahr als Hirten. Die machen nicht alles richtig, aber bitte, wer macht das schon? Aber sie sind treu, zuverlässig. Sie nehmen ihre Aufgabe ernst. Im Lehren, im Predigen, im Ermahnen, in Hausbesuchen machen, im Beten für diejenigen, die ihnen anvertraut sind. Und doch, die Gemeinde, sie wächst nicht. Im Gegenteil, plötzlich, wie aus heiterem Himmel, schwört wieder mal irgendeine Irrlehre in die Gemeinde hinein und bringt die Gemeinde in Unruhe. Wie ist das möglich? Und vor allem, was motiviert uns dann trotzdem, weiterzumachen, nicht zu resignieren, sondern auch durch diese Talsohle hindurchzugehen? Denken wir nochmal an die Verse vorher. Wir wurden ermahnt, uns mit dem Wort des Glaubens zu ernähren. Das Geschwafel, die Altweiber-Legenden abzuweisen, sich zu üben, zu trainieren in der Gottesfurcht. Okay, aber nun die Frage, was hält uns, wenn wir bei aller treuen Arbeit, bei denen, die uns anvertraut sind, Gleichgültigkeit feststellen? Resignation, vielleicht auch ethische Disziplinlosigkeit, Unordentlichkeit. Da kann man in einer Gemeinde immer wieder auf das Gleiche hinweisen, aber es scheint sich nichts zu ändern. Im Gegenteil. Manchmal Widerstand, manchmal Gemurre, manchmal bleibt man einfach weg. Was trägt uns da noch? Der Apostel Paulus sagt es hier in 1. Timotheus 1, Vers 15. Das eine Wort ist gewiss, Timotheus. Welches? Wir hoffen auf einen Gott und haben auf diesen Gott eine lebendige Hoffnung. Gehen wir nochmal zurück zu 1. Timotheus 1, Vers 15. Worauf haben wir zu hoffen? Was haben wir zu verkündigen? Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu erretten. Und dann fügt Paulus noch etwas hinzu, von denen ich der Erste bin. Mit anderen Worten, Gott hat es auch bei mir geschafft, dass ich die Kurve kriege. Timotheus, das kann dir auch als Motivation sein, dass du nicht sofort resignierst in der Gemeinde. Und dann 1. Timotheus 3, Vers 1. Dies Wort ist gewiss. Das Amt deines Aufsehers, des Dieners in einer Gemeinde, ist ein köstliches Werk, ein schönes Werk. Könnte man manchmal nicht denken, oder? Paulus sagt das. Vergiss es nicht, Timotheus. Und hier diese dritte Aussage. Timotheus, wir setzen unsere Hoffnung auf einen lebendigen Gott, auf den lebendigen Gott, der Retter ist. Timotheus, darauf besinne dich, wenn du dich hoffnungslos fühlst. Wenn du dich wie in einem riesengroßen Loch befindest und nicht aus noch einweist. Du hast einen Retter. Und er ist ein Retter für dich. Du hast eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist für dich. Da kann Paulus weiter sagen in Vers 10. Und für diesen Gott, dass wir diesem Gott dienen, arbeiten wir und werden geschmäht. Es war alles andere als ein Ehrenamt, was Paulus da bekam. Was er bekam, war Schmähungen. Wofür lohnt sich das, Timotheus? Wofür? Antwort: für Gott. Die Quelle unserer Arbeit, die Quelle, warum wir Gegenschläge einstecken, was ist das? Es ist nichts weniger als Gott. Was motiviert immer und immer wieder, dich ordentlich für eine Veranstaltung in der Gemeinde vorzubereiten? Kinderstunde, Bibelstunde, Predigt. Warum eigentlich? Was treibt mich an, nicht in der Gemeinde Schludrigkeit aufkommen zu lassen, auch in den Aufgaben, die ich übernommen habe? Was treibt mich an, immer wieder gegen falsche Lehren Stellung zu nehmen? Die können manchmal sehr super fromm sein, nicht wie hier in Ephesus, verbieten zu heiraten. So nach dem Motto, alles was mit Sexualität zu tun hat, ist falsch. Oder Man verbietet, sich von bestimmten Speisen zu enthalten. Vielleicht waren das Vegetarier, wir wissen es nicht. Aber das wollten ganz besonders Fromme sein, die da aus dem Judentum kamen. Und auch dagegen musste gekämpft werden. Timotheus, was dich hält? Timotheus, was dich trägt? Das ist diese Hoffnung auf den lebendigen Gott. Nichts und niemand anders kann dir diese Hoffnung geben. Das ist wichtig zu erkennen. Nicht jeder von uns, seien wir ganz ehrlich, erwischt sich manchmal, dass er seine Hoffnung auf irgendetwas in dieser Welt setzt. Auf irgendetwas. Und dann bitten wir Gott darum sogar. Aber Gott wird dann das Instrument, das Mittel, damit wir unsere Hoffnung auf etwas anderes setzen. Was Paulus hier sagt, Timotheus, alles in dieser Welt trägt nicht. Nichts in dieser Welt ist der Anker für dein Leben als die Hoffnung auf niemand anderen als auf diesen lebendigen Gott. Hör auf etwas anderes zu schielen. Rechne auf diesen Gott. Hör auf, um Dinge zu bitten, die du nur haben willst, damit du darauf dein Vertrauen setzt. Der lebendige Gott, er allein, ist der Anker, der, wie wir es vorhin im Hebräerbrief in Hebräer 6 gelesen haben, bis ins Allerheiligste reicht, bis ins Zentrum. Glaubst du das, Timotheus? Glaubst du, dass Gott nicht Mittel sein will? Mittel zu irgendeinem anderen Zweck, Instrument für irgendetwas anderes, sondern dass er das Ziel ist. Er selbst unsere Hoffnung. Glaubst du das? Dass Gott, der lebendige Gott, der ist, der dich hält, der dich trägt und der dich nicht zu Schanden werden lässt. Die einzige, die lebenstragende Hoffnung, die du hast, auch dort in der Gemeinde in Ephesus, ist niemand anderes als Gott selbst. Kann sein, dass wir das alles schon öfters gehört haben. Glauben wir es? Glauben wir es wirklich? Timotheus, das ist der Grund, warum du manches Schmähen wegstecken kannst. Warum du manche Lästerungen wegstecken kannst. Zweitens, Timotheus, diese Wahrheit gilt nicht nur für dich, sie gilt auch in dem, was du verkündest. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Der lebendige Gott ist der einzige Retter für jedermann. Ja, Paulus hört hier nicht auf. Er sagt nicht, Gott ist die Hoffnung für dich und das kann dich trösten. Nein, er weist ihn auch hin auf die Botschaft, die du, Timotheus, zu verkünden hast. Und diese Botschaft, auch die, sollte dich davor bewahren, zu verzagen, aufzuhören. Welche Botschaft ist das? Vers 10 sagt es, der lebendige Gott ist der Retter aller Menschen. Timotheus, du bist in diese Welt gesandt und jetzt stehst du dort in Ephesus, um genau diese Botschaft zu proklamieren. Was meint Paulus damit, wenn er sagt, Gott ist der Retter aller Menschen? Lehrt Paulus hier eine Art Allversöhnung? Also vertritt er die Lehre, dass Gott jeden Menschen rettet? Gut, nicht sofort, aber manche dann erst nach Äonen. Aber irgendwann kommt jeder mal dran. Lehrt der Apostel hier einen Universalismus? Und die Antwort lautet nein. Es geht hier um etwas völlig anderes. Wenn Paulus sagt, hier sagt, dass Gott ein Retter aller Menschen ist, dann sagt er das in Abgrenzung zu der Irrlehre, die dort in Ephesus eingebrochen war. Ich erinnere noch einmal an Kapitel 1. Dort lasen wir davon. Das waren jüdische Leute, die in die Gemeinde einbrachen und sagten, also richtig zum Heil kommen nur wir, die wir ein langes Geschlechtsregister haben, das wir mindestens bis auf Abraham zurückführen können. Also wir Juden. Und dazu sagt Paulus schon in 1. Timotheus 1, nein. Christus ist der Retter von allen Menschen, nicht nur von den Juden, sondern von allen möglichen Menschen. Das Gleiche sagt er dann auch in 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, alle möglichen Menschen, nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden. Und hier sagt er das Gleiche. Es gibt außerhalb dieses Gottes keine Rettung. Es ist nicht so, dass es einen Rettungsweg gibt für die Juden und vielleicht noch einen anderen Weg für die Heiden, jeder nach seiner Fasson. Gott ist der Retter für alle Menschen, also sowohl für die Juden als für die Heiden. Timotheus, und diese Botschaft darfst du in die Welt hineintragen. Ist das nicht ermutigend? Bist du damit nicht geadelt, dass du dies sagen darfst? Timotheus, bei allen Kämpfen, die du hast, vergiss das eine nicht. Du hast deine Botschaft, durch die Menschen gerettet werden, und es ist die einzige Botschaft, durch die Menschen gerettet werden, und sie gilt sowohl Juden als auch Heiden. Timotheus, hast du das verstanden? Weißt du das? Timotheus predigte das Evangelium damals in Ephesus zu einer kleinen Gruppe von Christen. Sowohl aus jüdischem Hintergrund kamen sie, aber dann auch Heidenchristen kamen hinzu. Nicht, es war wahrlich keine Massenbewegung damals in Ephesus. Wenn es eine Massenbewegung war, dann konnte die Demetrius auf die Beine stellen. Und doch sagt Paulus, Timotheus, wenn du den Menschen Jesus Christus predigst, dann predigst du ihnen den einzigen Weg, auf dem sie das Heil finden und auf dem sie ewiges Leben erlangen können. Und das ist nur ausschließlich in Jesus Christus. Gott ist der Retter, der einzige Retter für alle Menschen. Und das heißt, einen anderen Retter gibt es für niemanden. Ist das nicht dein Grund, Timotheus, dem Herrn ordentlich zu dienen, zuverlässig im Dienst zu stehen, in der Gemeinde nicht schlampig zu sein, nicht schludrig? Ja, vielleicht, sagen wir es ehrlich, reagiert der ein oder andere, naja, das ist aber jetzt sehr exklusiv, sehr ausschließlich. Aber bitte vergessen wir nicht, als Paulus dies schrieb, waren mehr als 99% der Menschen des Römischen Reiches außerhalb des Heils in Christus. Er sprach diese Worte auch hinein in eine Kultur, die sich genauso provoziert fühlte, wie diese Wahrheit heute provoziert. Nicht, das war ja das Ärgernis für die Römer. Die Römer glaubten keineswegs, dass es nur einen Weg zum Heil, zur Errettung gibt. Die Römer hätten absolut kein Problem gehabt, wenn da ein paar Christen aufgetreten wären und gesagt hätten, ja, Jesus ist auch ein Heilsweg. Da war man im Römischen Reich sehr tolerant. Nein, nein. Timotheus, du bist der Verkündiger der Wahrheit. Und du bist der Verkündiger der Botschaft, dass es nur einen einzigen Weg gibt, um in Gemeinschaft mit Gott zu kommen, nämlich durch Jesus Christus. Und es ist deine Aufgabe, diese Wahrheit zu verkünden. Welch ein Vorrecht! Und zwar noch einmal, nicht nur den Juden, auch den Heiden. Gott will retten. Aus jedem Stamm, aus jedem Volk, aus jeder Nation. Deswegen, Timotheus, verkünde, dass Gott der Retter aller Menschen ist. Timotheus, der Gott, den du proklamieren sollst, ist nicht der Retter der Juden allein. Er ist auch der Retter der Heiden. Er ist der Retter für jedermann. Und außerhalb von diesem Gott gibt es keine andere Rettung für niemanden. Und darum ist der Horizont der Evangeliumsverkündigung weltweit. Und dafür, Timotheus, lohnt es sich, nicht nur zu arbeiten, sondern auch geschmäht zu werden. Mein dritter Punkt. Der lebendige Gott errettet die Glaubenden. Ich betone das noch einmal, weil dieses Wort gerne in dieser Weise ausgelegt wird, sicher in gewissen Kreisen, dass Paulus hier lehre einen allversöhnerischen Universalismus. Und damit man diese Aussage, wie Paulus es meint, wirklich richtig versteht, fügt Paulus noch etwas hinzu, das hier in unserer Übersetzung übersetzt worden ist mit besonders die Gläubigen. Gott ist ein Retter aller Menschen und dann wird hinzugefügt, besonders die Gläubigen. Was meint das? Will der Apostel hier also wieder sagen, erneut sagen, naja, alle kommen ran, aber besonders irgendwie die Gläubigen, die haben irgendein Privileg. Und dieses Wort, das im Griechischen hier steht und das man mit besonders übersetzt, hat hier, kann durchaus heißen besonders. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, wie dieses Wort übersetzt werden kann. Man kann es auch übersetzen mit das heißt oder mit also oder mit das meint. Ich möchte Sie mal auf einen ähnlichen Gebrauch dieses gleichen Wortes hinweisen im 1. Timotheusbrief, und zwar in 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 17. Dort lesen wir auch in unseren Übersetzungen, es interessiert uns jetzt nicht der Inhalt, sondern nur dieses eine Wort, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Dann heißt es, besonders die, die im Wort und in der Lehre arbeiten. Ja. Nicht auch hier könnte man meinen, Paulus, was meinst du eigentlich? Da gibt es also Älteste, die in der Gemeinde vorstehen, und dann gibt es noch eine besondere Gruppe, die im Wort und in der Lehre dienen. Ist das das, was Paulus über die Ältesten sagen will? Und wenn er das sagen wollte, dann käme er damit in Konflikt mit etwas, was er sonst schon vorher gesagt hatte, nämlich in 1. Timotheus 3. Dort sagt Paulus nämlich, dass ein unverzichtbares Kriterium, und zwar für jeden Ältesten, es ist, dass er lehren können muss. Dass er biblische Lehre weitergeben muss. Sonst kann er nicht lehren. 1. Timotheus 3, Vers 10. Das heißt, das gilt für jeden Ältesten. Und von daher denke ich, ist deutlich, was Paulus auch hier in 1. Timotheus 5, Vers 17 sagen will. Er will nicht sagen, da gibt es Älteste und dann gibt es noch besondere Älteste, sozusagen eine Klasse Älteste für sich, sondern er will Folgendes sagen. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Das heißt, diejenigen, die im Wort und in der Lehre arbeiten. Das heißt, es wird hier qualifiziert. Was heißt es, in der Gemeinde vorzustehen? Nun, das heißt, die Gemeinde zu versorgen mit dem Wort und mit biblischer Lehre. Gott ist ein Retter aller Menschen. Das heißt, derjenigen, die da glauben. Das ist jetzt das Kriterium. Das Kriterium, um gerettet zu werden, und zwar für einen jeden Menschen, ist nicht ob du dein Geschlechtsregister bis auf Abraham zurückführen kannst oder nicht. Sondern das Kriterium ist, glaubst du? Vertraust du? Glaubst du Gott und seinem Werk in und durch Christus auf Golgatha? Timotheus, du verkündigst den lebendigen Gott, den Gott, der nicht nur die Juden retten will, sondern auch Heiden. Der Menschen retten will, egal ob sie aus jüdischem Hintergrund kommen oder aus heidnischem. Gott rettet alle, die da glauben. Gottes gnädige Errettung wird durch Glauben empfangen. Darum geht es. Und darum, Timotheus, ruf auf zum Glauben. Zum Glauben an diesen Gott. Zum Glauben an das Wort, das dieser Gott uns gegeben hat. Anders gesagt, Timotheus, du verkündest die Botschaft, dass es keine Rettung gibt, außer durch Glauben an diesen Gott. Durch Glauben wird jeder gerettet, durch Glauben an diesen Gott. Timotheus, ist das nicht eine Botschaft, für die es sich lohnt, zu arbeiten? Für die es sich lohnt, auch geschmäht zu werden, vielleicht auch am Arbeitsplatz oder wo wir dieses Evangelium verkünden. Verspottet zu werden, diskriminiert zu werden, gelästert zu werden, Hohn einzustecken. Timotheus, ist es das nicht wert? Timotheus, du hast die einzige Rettungsbotschaft, die es in dieser Welt gibt. Und darum, resigniere nicht, sondern ruf die Menschen auf, an den lebendigen Gott zu glauben. Amen.